Dann eröffne ich hiermit den öffentlichen Sitzungspunkt zu den Finanzinstrumenten, Classification und Measurement, und erteile Herrn Große das Wort.
Erstmal schönen Dank. Wir befinden uns also im Projekt Finanzinstrumente in der sogenannten Phase 1, Kategorisierung und Bewertung. Wie vereinbart, möchte ich Ihnen heute und auch in den nächsten Sitzungen immer regelmäßig berichten, was beim ISB und FESB in diesem Thema sich Neues getan hat. Deswegen also auch heute der Punkt auf der Tagesordnung. Wie Sie alle ja wissen, hat der ISB im November letzten Jahres schon beschlossen, dass IFRS 9 in Bezug auf, sagen wir anders, dass beim IFRS 9 einige punktuelle Änderungen angestrebt werden sollen. Das hatte ursprünglich eigentlich den Hintergrund, dass das Versicherungsprojekt und den Zusammenhang zu Finanzinstrumenten also als wichtiges Problemfeld erkannt wurde. Zudem war auch damals natürlich bewusst, dass es weiterhin Abweichungen zu dem Kategorisierungsmodell vom FESB gibt. Was sich im Januar dieses Jahres ergeben hat, ist, dass beide Boards beschlossen und auch offiziell verkündet haben, dass sie bei dem Projekt wieder mehr auf Konvergenz gucken wollen. Das heißt, es hat jetzt auch für den ISB wieder primär Annäherungscharakter, wenn man über selektive Änderungen von IFRS 9 nachdenkt. Das heißt, die Priorität hat sich hier ein bisschen verändert. Unabhängig davon sind aber die Punkte, die man beim IFRS 9 anfassen und über eine Änderung nachdenken will, unverändert. Es sind also drei Sachverhalte genannt worden. Das ist zum einen die Konkretisierung des Cashflow-Kriteriums für die Amortized-Cost-Bewertung, zum anderen die Splitting-Pflicht von eingebetteten Derivaten auf der Aktivseite und zum dritten ein sogenanntes drittes Geschäftsmodell, also neben Handel und Halteabsicht, um gegebenenfalls auch Fremdkapitalinstrumente in die Fair-Value-OCI-Bewertung unterbringen zu können. Wie schon gesagt, diese Punkte sollen nun gemeinsam mit dem FESB diskutiert werden, und auch wenn das Ganze natürlich einen Konvergenzhintergrund jetzt hat, muss man zumindest an der Stelle festhalten, es dürfte sicherlich auf eine Annäherung hinauslaufen, aber jedenfalls nicht auf eine vollständige Angleichung.
Entschuldigung, eine kurze Frage zu dem weiteren Kategorie Liabilities, Fair Value durch OCI. Also ich mit dem Credit Adjustment, das war mir ja irgendwie so ein bisschen geläufig, aber ist das dann mit dem Recycling auch verbunden? Oder?
Nee, es geht in dem Fall um die Aktivseite. Das heißt, hier sprechen wir nur über die Einordnung von Fremdkapitalinstrumenten der Aktivseite in diese Fair-Value-OCI-Bewertung.
Aber wenn es auf der Aktivseite ist, ist dann Recycling?
Es ist ein Punkt, klar.
Ist ja, ja. Offener ist Punkt. Frage. Ganz klar offener Punkt. Ich Weil meine, für die Versicherer Punkt, ist OCI mit Recycling eigentlich entscheidend. Genau.
In dem also ich meine, ich kann ja bei beiden wahrscheinlich schwierig irgendwie, aber bei Fremdkapital tue ich mir noch schwieriger nehmen. Ich kaufe ein Instrument, beziehungsweise macht es überhaupt keinen Sinn, dass ich nicht irgendwann das Recycling auch vornehme, gerade bei fixen Zahlungsströmen. Also da gibt es ja überhaupt keinen Anker dafür, das nicht zu tun.
Es gibt einen sehr guten Anker. Sie können mich jetzt gleich auf den Mond schießen oder wie auch immer. Es gibt ja einfach eben die Vorstellung, haben wir ein One-Statement- oder ein Two-Statement-Approach? Und wenn wir einen One-Statement-Approach haben, habe ich kein Recycling drin, weil ich irgendwas einmal buche und dann hat es sich. Denn das Recycling tritt ja die Konsequenz los, dass wir insbesondere auch bei den Debt Instruments nochmal über das Impairment nachdenken müssen. Was wir sonst so nicht machen würden, und nicht zuletzt, das ist eine Konsequenz, die uns allen klar sein muss, je mehr wir in OCI reintun und dann meinen, wir würden das recyceln, dann kommt Impairment.
Ja, ich war vielleicht etwas zu kurz gesprungen, weil ich natürlich bis darauf, wenn ich halt sozusagen den Differenz zwischen Ankaufskurs und Nominalwert, der Rest müsste sich ja wieder nivellieren über dem OCI, über die Laufzeit letztendlich, alles was ich dort aufbaue, müsste ich auch wieder rausnehmen theoretisch. Von daher hätte ich nur einen potenziellen Effekt, der dauerhaft dort geparkt wäre, wenn ich eben nicht zu nominal sozusagen kaufe. Wenn ich jetzt aber noch sage, gemäß Effective Interest landet sowieso alles in der P&L, dann hätte ich sogar diesen Effekt eigentlich nicht. Ne?
Aber es ist klar, dass Recycling kritisch gesehen wird beim Board. Wir sehen es jetzt auch beim Versicherungsprojekt, bei der OCI-Diskussion, Liabilities through OCI, wo es darum ging, machen wir eine Art Loss Recognition Test, was aber letztendlich eine Art Recycling wäre.
Kritisch gesehen heißt, dass es nicht von allen einheitlich gleich gesehen wird, sondern als kritisches Thema, aber mit unterschiedlichem Ausgang.
kritisch gesehen vom Board oder vom ISB, richtig. Ja.
Also ich könnte abkürzenderweise an der Stelle sagen, diesen Punkt Fair-Value-OCI-Bewertung von Fremdkapitalinstrumenten hat der ISB bislang noch nicht aufgegriffen. Ob also in dem Zusammenhang das Recycling umfassend oder nebensächlich diskutiert wird, kann man noch nicht sagen. Es ist auch Stand heute die Einordnung der Eigenkapitalinstrumente in diese Fair-Value-OCI-Bewertung und das Thema Recycling nicht als potenzieller Änderungssachverhalt auf der Liste. Ob das in dem Zusammenhang dann aufkommt, müssen wir natürlich erstmal abwarten.
Also ich denke nicht, da gab es sehr negatives Feedback vom ISB an verschiedenen Stellen, Equity eben nochmal anzufassen. Aber immerhin in der April-Sitzung sollte sie wohl auf die Agenda, also diese Third Category, und dann werden wir mal sehen.
Ja, aber wenn das Thema noch nicht drauf ist, dann zieht sich das alles noch hin, nach Ihrer Einschätzung.
Oder? Ja, nun könnte ich im Moment sagen, dass zunächst für nächste Woche, wo ja wieder Boardsitzung ist, Kategorisierung überhaupt nicht auf der Tagesordnung steht. Das heißt, das wurde im Februar diskutiert und geht frühestens im April weiter. Andererseits ist im Moment vorgesehen, so vage das auch ist, dass im zweiten Halbjahr ein potenzieller Exposure Draft zu diesen Themen oder Änderungssachverhalten veröffentlicht werden soll. Naja, selbst wenn es dabei bliebe, ist ja Dezember auch noch zweites Halbjahr. So viel erstmal zu den Hintergrundinformationen. Ich würde jetzt ein bisschen mehr ins Detail gehen über das, was der ISB bislang schon diskutiert hat. Wir kommen damit in den Unterlagen, die Sie haben, in der Präsentation indirekt auf die Folie 5. Die ersten drei Bullets, das sind die drei Punkte, die ich angesprochen hatte. Ich würde ganz kurz erwähnen, derzeit bestehen im Grunde folgende Unterschiede. Der erste Sachverhalt, das Cashflow-Kriterium, ist bei beiden Boards im IFRS 9 bzw. in den bisherigen Vorschlägen enthalten. Es ist nur leicht unterschiedlich definiert. Der Punkt eingebettet Derivate ist so, dass beim ISB bislang nur auf der Passivseite ein Splitting vorgesehen ist, beim FASB auf beiden Seiten. Insofern gibt es da also Vereinheitlichungspotenzial. Beim dritten Punkt, die Kategorie, da ist, wie Sie ja wissen, beim IFRS 9 eine solche Kategorie für Fremdkapitalinstrumente derzeit nicht vorgesehen, beim FASB hingegen schon. Und hier ist sicherlich auch die beim FASB vorhandene Definition dieser, sagen wir mal, dieses dritten Geschäftsmodells, was zur entsprechenden Bewertung führen könnte, zu diskutieren.
Trotzdem noch zu dieser Kategorie. Was ist eigentlich die Ratio vom FASB für diese dritte Kategorie und betrifft nur auf Fremdkapitalinstrumente auf der Aktivseite? Ja?
Genau. Also Eigenkapitalinstrumente sind beim FASB für diese ergebnisneutrale, also die Fair Value OCI-Kategorie, nicht vorgesehen.
Die Ratio habe ich immer so aufgenommen. Ich mache völlig daneben liegen. Man tut sich nach wie vor schwer, damit bestimmte Fremdtitel, die auch gehandelt werden, grundsätzlich immer nur at amortized cost zu haben. Irgendwo gibt es doch Fremdtitel, die so sind, dass man für die Bilanz sich durchaus den Fair Value vorstellt, wünscht, fordert. Dass aber dann die Gegenbuchung nicht wie bei Trading ist, ist klar, weil man eben in dem Geschäftsmodell nicht direkt im Trading drin ist. Da es aber an sich getradete Titel sind, würde man das mit dem Halten bis zum Ende, es ist so ein halb sank sie hin, halb zog er sie oder was auch immer, eben AFS oder was auch immer im Hinterkopf.
Also dann ist ein bisschen auch zu sehen, wo die beiden Boards eigentlich herkommen. Ja, das ist ISB und beinahe keiner will so ganz zum anderen und irgendwo versucht man da wieder mal wie immer aus beiden Welten das Schlechteste zu nehmen, um dann zu einem gemeinsamen Vorschlag zu kommen. Ja.
Es sind aber im Wesentlichen, glaube ich, eben die durchaus Marktwerte haben, die da mal so im Hinterkopf sind.
Also der FASB hat derzeit eine Ausnahme vorgesehen, Eigenkapitalinstrumente, die nicht am Markt gehandelt werden, aber auch nur für Unternehmen, die nicht, wie war das definiert, Non-Public Entities, die dürfen diese sogenannte Cost Exemption nutzen, mit anderen
Worten. Die Cost Exemption, die wir mehr oder minder gefordert haben, die es aber in der IFRS-Welt noch nicht gibt. Mhm. Die wir gefordert haben, eben aufgrund der vielen kleineren Beteiligungsgesellschaften oder absolut nicht gelisteten Beteiligungsgesellschaften und der pausenlosen Unternehmensbewertungen bei Deutschland.
Mehr möchte ich dazu nicht sagen, denn wie schon erwähnt, die dritte Kategorie, sprich das dritte Geschäftsmodell, ist beim ISB oder bei beiden Boards derzeit nicht diskutiert worden. Ich komme dann mal ganz kurz auf die nächste Folie. Das ist die Übersicht, würde ich dann in Zukunft fortsetzen, sodass wir immer einen kleinen Überblick haben, wo wir gerade stehen. Und heute erzähle ich Ihnen, was zum Thema Cashflow-Kriterium bislang besprochen wurde. Es gibt folgende Ausgangslage, also die Basis der IFRS 9 Vorschriften. Finanzinstrumente sind verpflichtend zu Amortized Cost zu bewerten, entsprechend in dieser Kategorie, wenn, wie Sie sehen, die Definition zu vertraglich festgelegten Zeitpunkten Cashflows oder Zahlungsströme fließen, die ein Nominal und einen Zins auf das Nominal darstellen. Und dann geht die Regelung weiter, wenn ein bestimmtes Business Model zugrunde liegt. Also eine Kombination aus diesen Finanzinstrumente-Eigenschaften und einem Geschäftsmodell. Das Geschäftsmodell ist nicht Thema, das kommt in einer späteren Sitzung, wie schon gesagt. Hier ist wichtig, also festzuhalten, dass die Eigenschaften, die Cashflow-Eigenschaften, also Zinszahlungen darstellen, eine Nominalzahlung und was hier in dieser Anforderung nicht direkt vorkommt, aber in den weiteren Textziffern ist, dass spezielle Klauseln unter Umständen möglich sind, die also die Kategorisierung zu Amortized Cost nicht per Definition ausschließen. Dann wäre noch zu sagen, dass die Beurteilung dieser Eigenschaften nur bei Erstansatz stattzufinden hat, später nicht und auch eine Umkategorisierung nicht erwogen wird. Des Weiteren hat der ISB verschiedene Fragen im Rahmen der Anwendung bekommen, die also auch für die Überlegung eine Rolle spielen. Das heißt, die Ausgangslage sind nicht nur die konkreten IFRS 9 Vorschriften, sondern auch bestimmte Anwendungsfragen. Bei den Anwendungsfragen in Bezug auf das Cashflow-Kriterium sind Schwierigkeiten aufgezeigt worden, zum Beispiel bei sogenannten Zinssatz-Mismatches. Das heißt, hier geht es beispielsweise darum, wenn variable Zinssätze, die zu bestimmten Zeitpunkten gefixt werden, die Fixing-Zeitpunkte bzw. die Frequenz abweicht von der Periode, also von dem, sagen wir mal, 6-Monats-Bereich, für den dessen Zinssatz zugrunde gelegt wird. Eine zweite Frage, da geht es darum, wenn Erfolgsfaktoren eine Rolle spielen bei der Festlegung des Zinses. Das heißt, hier ist die Frage, ob die Erfolgsfaktoren, die den Zins determinieren, noch immer der Definition dieses Zinscharakters entsprechen. Mit anderen Worten, ist der Zins trotz dieser Erfolgsfaktoren immer noch eine Kompensation für den Zeitwert bzw. für das eingegangene Kreditrisiko. Und da gibt es offenbar auch in der Anwendung Schwierigkeiten, wie man mit dieser Abgrenzung umgeht. Dritter Fall sind bedingte Zinszahlungen. Das heißt, hier geht es darum, ob ein bedingtes oder unbedingtes Recht, den Zinssatz in der Höhe zu beeinflussen oder festzulegen, von bestimmten Größen oder Ereignissen abhängt. Des Weiteren sind auch Anwendungsfragen aufgetaucht bei sogenannten Non-Recourse Debts, also wo die Schuldinstrumente nur Anspruch auf bestimmte Assets darstellen oder verbriefen. Denn hier ist beispielsweise fraglich, wann Cashflows eben genau nicht mehr die definierten Eigenschaften erfüllen. Gleiches gilt auch für die Contractual Linked Instruments, also sogenannte Tranches. Auch hier gibt es Anwendungsschwierigkeiten bei dem Durchblicken von einer Ebene auf die nächste. Diese letzten beiden Themen hat der ISB noch auf eine künftige Sitzung ausgeschoben. Deswegen hat er bislang also nur die ersten drei Punkte oder die ersten drei Anwendungsproblemfälle besprochen.
Darf ich eine Frage stellen? Mhm. Können Sie nochmal diesen Interest Rate Mismatch, also wenn ich es richtig verstehe, ist der Zinsfestlegungszeitpunkt fällt auseinander von dem Zeitraum, über den der Zins ermittelt wird.
Also beispielsweise, es gibt
warum Beispiele. Warum ist das kritisch? Also das verstehe ich, aber warum ist das kritisch?
Weil überlegt wird, wenn ich alle drei Monate den Zins fixe und den 6-Monats-Zins zugrunde lege, oder wenn ich den 3-Monats-Zins immer zwei Monate im Voraus fixiere, dann ist offenbar nach den Anwendungsleitlinien entspricht das nicht, sagen wir mal, den Beispielen, die zeigen sollen, wann das Zinsfixing exakt diesem Charakter der Kompensation für den Zeitwert des Geldes mit dem zugleich eingegangenen Bonitätsrisiko darstellt.
Das ist ja eigentlich, also wenn ich hingehe und sage, ich mache alle drei Monate eine Änderung mit einem 6-Monats-Zinssatz, dann würde ich ja für die drei Monate einen 6-Monats-Zinssatz immer zahlen. Und da kann man natürlich schon in Frage stellen, das ist sicherlich kritisch, dann zu sagen, ist das dann noch Time Value of Money? Weil ich nehme halt 6 Monate und damit auch eine größere Ausfallwahrscheinlichkeit, sehr wahrscheinlich im Kauf, zahle die aber nur für 3 Monate und nach 3 Monaten gehe ich wieder auf 6. Also von daher ist es natürlich schon eine Frage, ob das dann noch diese Grundidee widerspiegelt.
Ich weiß nicht, im Endeffekt würde doch für mich, wenn ich nicht auf den 3-Monats-Zins, sondern auf den 6-Monats-Zins, ist da wirklich das Kreditrisiko im Vordergrund oder habe ich nicht eine Fristentransformation, die ich vornehme hinsichtlich meiner Zinsbindung?
Also die Zinsbindung wäre ja dann eher, wenn ich jetzt alle 6 Monate für 6 Monate mache, das ist dann unkritisch. Also ich gehe und sage, für die nächsten 6 Monate ist der 6 Monats LIBOR oder wie auch immer. Dann, das ist ja vollkommen in Ordnung. Das passt.
Genau, das verstehe ich auch. Aber ich glaube, ist wirklich der Grund, warum jemand sich auf so eine Konstruktion einlässt, ist es nicht eher sowas wie Riding on the Yield Curve anstatt ein Bonitätsrisiko? Also ich glaube, ist es wirklich so, dass ich das Bonitätsrisiko dadurch sag ich mal, betrachte oder im Fokus habe, oder ist nicht eher dieses Riding on the Yield Curve?
Ja, also sicher ist in dem Fall eher die wirklich der Zinssatz im Sinne einer Kompensation für die, also sogenannte Kompensation des Zeitwertes des Geldes. Das Bonitätsrisiko ist vielleicht in dem Punkt nicht der kritische Punkt. Aber unabhängig davon sind es halt Anwendungsfragen, die dem ESB vorgetragen sind, die er sich auch auf eine Liste geschrieben hat, um sie jetzt mit der Diskussion und den möglichen Änderungen dann zu beantworten.
Und Entschuldigung, ich habe noch eine andere Frage. Es tut mir leid, vielleicht habe ich auch vorhin nicht richtig aufgepasst, aber können Sie noch mal ganz kurz den Kontext erklären? Warum, also das ist das jetzt konkret, dass das Board sich über Application Guidance Gedanken macht und die wird dann auch wie früher, wir haben ja früher zur IS 39, ich habe schon wieder vergessen, wie die heißen, genau, die Implementation Guidance gehabt, die ja ellenlang ist. Ist das das potenzielle Outcome davon oder was? Warum
wird das jetzt? Ich, also was das potenzielle Outcome ist, zeigt sich ja erstmal an den Unterschieden, die zu den FASB-Vorschlägen bestehen. Aber der ESB überlegt schon, ob einer von beiden oder beide eben auch das Kriterium an sich, nämlich die Definition, was für Zahlungsströme fließen müssen, damit das Instrument in die Amortized-Cost-Bewertung darf, ob die Definition einheitlich gelingt. Und wenn ja, wie sie dann ganz konkret aussieht. Und ich komme gleich auf die Ausgangslage, wie der FASB es bislang vorschlägt. Und da sehen wir auch die Unterschiede, auf die man sich dann irgendwo mal, die man ausrollen muss.
Ich habe im Hinterkopf immer noch, wahrscheinlich geschädigt oder auch nicht, es hat in der, natürlich Trockenschwimmen, denn noch wird IFRS 9 ja in Europa nicht angewandt, aber in der Überlegung, welche Konsequenzen das hätte, immer wieder Leute gegeben, ich muss jetzt zu oft in den Fair Value rein. Und dann habe ich noch das Instrument und man wollte also mal so lange Shoppinglist haben, wer passt denn nun wie, wo rein. Und dann sind all diese feineren, adjustierenden Dinge nochmal betrachtet worden und man will nach meinem Dafürhalten auf die Art und Weise den Gartenzaun jetzt, ob 5 cm oder 6 cm, möglicherweise testen und dann möglicherweise nochmal verschieben. Das hieße aber nicht durch Guidance oder nur durch Guidance da, wo man sagt, die Formulierung muss griffiger sein oder so etwas, sondern potenziell auch durch Neuformulierung, um eben gesichert den Gartenzaun 3 cm nach links oder rechts zu schieben.
Genau, und das ist auch richtig so teilweise, weil in der Umsetzung merken wir, dass da komische Dinge auftreten. Ja, also ich habe zum Beispiel, mich wundert, dass hier nicht auf der Liste steht, dass die Kündigungsrechte viel zu eng gefasst sind, ja, weil das ist für mich ein viel größeres Thema als irgendwie Interest Rate Mismatches oder so. Es gibt so manche Spezialthemen, da kann man sagen, das ist isoliert und ob es rechtsrum oder linksrum ist, ist handelbar. Aber bei diesen Kündigungsrechten finde ich, da steht ja drin, so habe ich es jedenfalls in Erinnerung, dass eigentlich nur eine Kündigung aus Bonitätsgründen mehr oder weniger zulässig ist. Und die sind nicht immer herbeizuzaubern. Ja. Also ich habe zum Beispiel ein Verbriefungsprogramm, wenn man ABS-Papiere emittiert, dann auch Kündigungsmöglichkeiten, wenn das Volumen in dem Programm so klein wird, dass es nicht mehr kostendeckend funktioniert. Ja, dann muss ich eine Möglichkeit haben zu sagen, ich kündige, ziehe die Papiere ein, fahre das ganze Ding runter. Das ist kein Bonitätsgrund. Ja. Also wäre das Ganze in der Fair Value-Kategorie, auch wenn dafür jetzt nicht wirklich ein Grund vorliegt. Ähnlich, ich habe Diskussionen geführt, dass eine Bank hat Kündigungsrechte bei Mitarbeiterkrediten, wenn die Mitarbeiter die Bank verlassen. Ja. So, dass der Mitarbeiter die Bank verlässt, ist erstmal noch kein Bonitätsgrund. Ja. Also wäre dieser Mitarbeiterkredit zum Fair Value zu bilanzieren. Was nur Arbeit macht und nicht sinnvoll ist. Ja. Genauso kann man im Förderkreditgeschäft gibt es gewisse Strafzinsen, wenn gegen die Förderbedingungen verstoßen wird. Ja, das ist ein klarer Vertragsbruch, ein Rechtsbruch. Hat man auch das Kündigungsrecht, aber es gibt dann auch obendrauf quasi so einen Strafzins. Ja. Auch das wird momentan gewertet als Indikator für eine Fair Value-Bilanzierung. Also mir machen am meisten Sorgen tatsächlich die Kündigungsrechte und ich wundere mich, dass das hier nicht draufsteht auf der Liste.
Also ich muss genauer sagen, wir kennen keine Liste der Anwendungsfälle, die beim ISB liegt. Es mag sein, dass das auf der Liste mitsteht. Der ISB hat es nur hier, ich sag mal, schon auf der ersten Stufe bei seiner Festlegung oder bei seiner Definition des Kriteriums mit aufgeführt, wie man mit solchen Optionen und Klauseln umgeht, die bestehen. Da gehören ja Kündigungsrechte ganz vorn mit dazu. Deswegen ist möglich, dass er es gar nicht mehr erwähnt hat auf der nächsten Stufe, wo dann noch Anwendungsprobleme hinzukommen. Ich will ganz kurz die bisherigen FASB-Überlegungen darstellen in Bezug auf das Kriterium. Das ist dann die Folie 9. Die Ausgangslage ist hier kurz gesagt ähnlich, aber nicht ganz identisch. Die Regelung lautet auch wie folgt, oder nicht auch, sondern wie folgt. Finanzinstrumente sind verpflichtend zur Fair Value-Ergebnis wirksam zu bewerten, es sei denn, und jetzt kommt die Ausnahmesachverhalt, wenn zunächst kein Derivat vorliegt, dann die Definition dieses Cashflow-Kriteriums, wie ich sie hier aufgeführt habe. Wenn also ein Betrag am Anfang gezahlt wird, in Klammern das Nominal, und am Ende wieder zurückgezahlt wird, und wenn das Instrument nicht vorzeitig zurückgezahlt werden kann, es sei denn, es werden vollständig die Zahlungen abgedeckt, die vertragsmäßig angefallen wären, außer aber der Investor kann auf eigenen Wunsch die Zahlung verändern. Das heißt, das ist hier ein bisschen komplizierter, aber am Ende ist, wenn man es umdreht, sagen, also solange durch eine vorzeitige Zurückzahlung dieselben Zahlungsströme fließen würden wie bei vertragsmäßiger Zahlung, dann ist das Instrument erfüllt, ist dieses Kriterium. Dann geht es hier weiter und, also wenn das eingetreten ist, dann entscheidet die Business Strategy, in welche Kategorie oder nach welcher Bewertung das Instrument zu behandeln ist. Das heißt, hier ist es nur umgedreht, es wird nicht gesagt, es ist Amortized Cost, sondern es ist nicht Fair Value und dann entscheidet das Businessmodell. Das ist faktisch natürlich fast genauso wie nach IFRS 9. Jetzt gehen wir nochmal ins Detail bei dieser Anforderung an die Cashflows. Es fällt auf, dass hier das Principal Amount, also sozusagen der Nominalbetrag, erwähnt ist. Das kennt IFRS 9 auch. Was hier hinzukommt, was im IFRS 9 nicht steckt, ist die Rückzahlung, also nicht nur die Zahlung bei Beginn, sondern auch die Zahlung zu einem späteren Zeitpunkt in die andere Richtung. Auffällig ist auch, dass bei dieser Definition nichts von den Zinszahlungen steht. Muss man schon festhalten, ist ein wesentlicher Unterschied. Es ist auch ein Unterschied, der auffällt, dass bereits in dieser Definition etwas über vorzeitige Rückzahlungen drinsteckt. Die beiden Boards haben in den Gesprächen jetzt festgestellt, dass sie prinzipiell, obwohl die Definitionen doch recht unterschiedlich anmuten, schon die gleiche Intention haben. Also mit anderen Worten, wenn man sich hieran festhält, kann man denken, es ist nicht richtig das Gleiche, was mit diesem Kriterium gemeint ist. Sie sind aber prinzipiell sich einig, dass sie dasselbe wollen. Soweit, so gut erstmal. Ich komme jetzt dazu, was auf Basis dieser Ausgangslage bzw. dieser Unterschiede zwischen beiden Boards nunmehr diskutiert wurde. Zunächst der Grundsatz des Cashflow-Kriteriums soll sein, Zahlungsströme bestehen aus zwei Komponenten, die auch Building Blocks genannt werden. Es geht also weiterhin um einen Nominalbetrag und es sollen Zinszahlungen fließen. Diese beiden Komponenten sind wichtig. Die Definition dieses Nominalbetrags ist, da haben beide diskutiert und sind sich einig, ein Betrag, der bei Begründung an den Schuldner gezahlt wird und später, sprich am Ende, zurück. Die Definition der Zinszahlung ist diskutiert worden und soll, Zinszahlungen sollen eine Kompensation für den Zeitwert des Geldes darstellen und für die Übernahme des Kredit- und Liquiditätsrisikos. Und schließlich wichtig der Zusammenhang zwischen Zins- und Nominalzahlungen. Es geht darum, dass also Zinszahlungen sich auf das Nominal, also sprich auch auf den Betrag des Nominals beziehen und wie die Zinszahlungen, wovon sie beeinflusst werden. Das ist ganz entscheidend, ob die Zahlungen den Zinscharakter haben, der dieser Definition zugrunde liegen soll.
Also vielleicht habe ich es auch nicht ganz richtig verstanden, aber Definition Principle, wenn ich ein klassisches Agio oder Disagio habe, dann laufe ich ja hier eigentlich schon in eine Herausforderung von der Definition her, oder?
Nicht zwingend, weil da könnte man sagen, Principle im Sinne von dieser Definition wäre das, was ich auszahle. Und wenn ich oder erhalte als Kreditnehmer und wenn ich am Schluss mehr zurückzahlen muss, ist dieses mehr Zins.
Also ich kann sagen, dass die Diskussion im Board, dass das Stichwort Agio, Disagio nicht gefallen ist. Ich wage auch zu behaupten, dass wenn die Definition so sein soll, wie sie bislang beschlossen ist und wie ich sie jetzt kurz wiedergegeben habe, ein Disagio oder ein Unterschied zwischen dem Anfangs- und dem Endbetrag durchaus abgedeckt ist. Mit anderen Worten, ein Agio oder Disagio ist nicht schädlich, um die Definition zu erfüllen. Zumindest ist an dieser Stelle festzuhalten, dass, sagen wir mal, als Zwischenergebnis dieses Grundprinzip insoweit beschlossen ist, dass sich beide einig sind und das Grundprinzip auch nichts wesentlich anderes ist, als bisher beide Boards vorgesehen hatten. Es wäre noch zu ergänzen, dass zu diesem Grundprinzip auch gehört, dass diese Kriterien bei Begründung oder Erstansatz beurteilt werden sollen und nicht später, also später keine erneute Beurteilung und deswegen auch keine Umkategorisierung stattfinden soll. Und damit bliebe als Ergebnis für dieses Grundprinzip Folgendes festzuhalten. Wenn also nur Zinszahlungen und Nominalzahlungen gemäß der Definition vertraglich vereinbart sind und die Zinsen einen wirtschaftlichen Zusammenhang zum Nominal bilden, ist das Kriterium für die Amortized-Cost-Bewertung erfüllt. Wenn Zins- und Nominalzahlungen vertraglich vereinbart sind, aber dieser Zusammenhang zwischen beiden Zahlungen, sagen wir mal, veränderlich ist oder beeinflussbar ist durch Bedingungen, durch Klauseln, dann sind diese zu prüfen und davon hängt ab, ob die Amortized-Cost-Bewertung möglich ist, ob das Kriterium erfüllt ist. Wenn es zusätzlich zu diesen Cashflows weitere Faktoren gibt, die die Zahlungen oder den Zusammenhang beeinflussen, die keine Zinsnatur haben, ist das Kriterium für die Amortized-Cost-Bewertung nicht erfüllt. Das ist im Grunde das Zwischenergebnis, wenn man das Grundprinzip betrachtet. Und nun würde ich Ihnen noch kurz wiedergeben, was in Bezug auf diese zusätzlichen Klauseln oder Kriterien, die es zu prüfen gilt, um festzustellen, ob die Bewertung zur Ermanntagskost möglich ist, was da diskutiert wurde. Die Boards haben im Grunde drei Arten von, sagen wir mal, Detailaspekten oder drei Arten von Kriterien festgelegt, über die sie nachdenken. Einerseits geht es um sogenannte Modifications, die ich einfach mal Klauseln übersetzt habe, wo der wirtschaftliche Zusammenhang zwischen Zinszahlung und Nominalzahlung beeinflusst oder verändert werden kann. Zum anderen, ob bedingte Cashflows, welche Rolle bedingte Cashflows spielen, und drittens, wie man mit Rückzahlungs- oder Verlängerungsoptionen umzugehen hat. Zu den Klauseln. Es ist folgende Überlegung. Man würde, also der Zusammenhang besteht darin, dass Zinszahlungen immer einen Bezug auf das Nominal als Bezugsgröße haben sollen. So. Das heißt, Zins muss eine Kompensation, wie nach der Definition, für Zeitwert, Liquiditäts- und Kreditrisiko darstellen, aber auch nur für diese, und zwar in der Höhe, wie das Nominal ist. Und wenn die Zinssatzhöhe verändert werden kann, muss verglichen werden, ob es immer noch eine angemessene Kompensation ist. Und der ESB schlägt vor, dass man das beurteilen kann oder dass man beurteilen muss, ob die eventuelle Abweichung der Zahlungen keine signifikante Abweichung bedeutet. Und das, indem man beispielsweise ein perfektes Instrument, was diese Klausel nicht hätte, also als Basis zugrunde legt und überlegt, ob die Klausel eine mehr als insignifikante Abweichung der Cashflows erzeugen kann. Das ist die Idee, wie man beurteilt, ob eine solche Klausel, die den Zusammenhang zwischen Zins und Nominal verändern kann, so wesentlich ist, dass die Bedingung nicht mehr erfüllt ist und die Ermanntagskostbewertung nicht stattfinden kann.
Was ist dann signifikant? 10%? Oder? Also mich erinnert das so ein bisschen an diese Modification of Debt, wo man auch Cashflow-orientiert hinterher rechnet und dann dazu kommt, dass man entweder sagt, okay, ich habe eigentlich ein Instrument, was ich nach wie vor behalte, oder ich bilanziere für ein neues Instrument. So, jetzt haben wir hier etwas anderen Grundsachverhalt, aber wie messe ich diese Signifikanz?
Also der ESB hat zumindest insoweit darüber gesprochen, das weiß ich, dass sie keinen Prozentsatz festlegen werden, ab dem Signifikanz entsteht. Ich meine mich zu erinnern, dass man über etwas diskutiert hat, welcher Prozentsatz als signifikant verstanden wird. Ich muss gestehen, ich habe aber nicht im Kopf, wenn ich Ihnen jetzt sage, es waren 10%, kann auch sein, dass Sie 15 oder 20 gesagt haben. Ich glaube, Sie haben auf jeden Fall festgelegt, es soll keinen Prozentsatz geben, der eine Signifikanzgrenze darstellt.
Nur mal zur Klarstellung, auf der Folie steht keine signifikante, Sie hatten jetzt gerade gesagt, mehr als insignifikante. Ich nehme, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Es geht um keine signifikante. Weil mehr als insignifikant ist was anderes als keine signifikante, würde ich zumindest mal.
Ja, doch.
Aber auf der Folie steht keine signifikante, deswegen gehe ich davon aus, dass es geht um keine signifikante, weil mehr als insignifikant würde den Level noch etwas tiefer hängen.
Halt also, den Punkt ich bin etwas erschreckt von dem ganzen Thema, ehrlich gesagt, weil ich dachte bisher, dass das Fass aufgemacht wird bei ganz gezielten, detaillierten Punkten. Ja, also haben wir irgendwie bei Vacation auf der Aktivseite, führen wir OCI wieder ein für Fremdkapitaltitel und dann war noch irgendwas. So, hier sieht es so aus, als würde man sich ein komplett neues Prüfschema zur Klassifizierung einfallen lassen. Ja. Wenn man jetzt bedenkt, dass jeder Anwender eigentlich da projektmäßig durch ist, dann sieht das nach einem bombastischen Konjunkturprogramm aus, dass ich jetzt hier komplett die Rolle rückwärts machen muss und wieder alle Berater ins Haus hole für diese Aktion. Also selbst wenn man sagt, im Ergebnis wird sich materiell wahrscheinlich gar nicht so viel ändern und im Ergebnis führt das nur zu leichten Änderungen, wenn ich das die Ableitungsregeln, die Prüfregeln, die Definitionen, die Begrifflichkeiten ändere, muss ich alles nochmal durchflöhen. Ja. Und das hatte ich eigentlich nicht erwartet bei der Ankündigung, dass man gezielte Reparaturmaßnahmen vornimmt.
Also ich will jetzt noch nicht sofort das Fazit ziehen. Allerdings kommt der ISB tatsächlich zum Schluss, dass sich bei dieser Anwendung des Cashflow-Kriteriums für IFRS 9 Anwender nichts nennenswert ändert.
Das sagen die immer.
Ich muss allerdings doch mal die Frage stellen, mein Verständnis, ich habe mir das Papier auch mal durchgelesen, ist, das sagten Sie auch vorher, die Fragen sind aus der Praxis gestellt worden. Jetzt frage ich mich, warum stellt die Praxis diese Fragen, wenn es alles schon klar ist und man das alles schon umgesetzt hat in Projekten? Weil ich glaube, das ISB selbst wäre nicht auf die Idee gekommen, diese Einzelfälle jetzt nochmal aufzugreifen.
Auf mich wirkt das jetzt weniger nach einer Reparaturarbeit in einzelnen Details. Da kann man sagen, okay, diese Textstelle zu Kündigungsrechten, die formuliere ich etwas um und habe damit das Gewollte bewirkt. Hier sieht es mir mehr aus nach dieser Motivation, enger an die FESPI-Regeln zu rücken oder umgekehrt. Und das kann schon eine konzeptionelle Änderung bedeuten.
Habe ich jetzt in dem Bereich eigentlich nicht verstanden, weil ich das ISB sagt, wenn wir das so konkretisieren, dann ändert sich bei IFRS eigentlich wenig. Ich bei US GAAP scheint sich so zumindest das Papier etwas mehr zu ändern. Deswegen nochmal, kommen diese Anfragen aus der Praxis, dass man gesagt hat, Leute, das, was er uns da hingelegt hat, haben wir jetzt umgesetzt. In einigen Ländern wird der IFRS 9 schon angewandt und wir haben genau mit den Themen ein Problem. Also aus Anwendern, die IFRS 9 schon anwenden. Davon sitzt ja keiner hier im Raum. Ist das so? So war mein Verständnis.
Also das kann ich bestätigen, dass die Anwendungsfragen von IFRS 9 Anwendern kommen, die den Standard jetzt, die Einführung vorbereiten.
Oder auch anwenden. Es ist teilweise Trockenschwimmen, es begrenzt, aber steigt natürlich auch tatsächliche Anwendung, aber ein paar Kilometer von hier entfernt.
Aber entschuldigen Sie, Herr Schlemmer. Aber ich glaube schon, dass es auch wichtig ist, den ganzen Kontext zu sehen. Das hatte ich auch eingangs die Frage gestellt. Im Endeffekt ist für mich was anderes, wenn die sich das anschauen und sagen, kommt gegebenenfalls Application Guidance raus oder schauen wir uns das an und sehen das in der Gemengelage, dass wir uns mit dem FESPI insgesamt wieder noch über Dinge diskutieren. Dann sehe ich nämlich viel eher die Gefahr, dass sie sagen, ja, es kommt dazu gar keine Änderung für einen IFRS-Anwender, sondern das FESPI wird sich bewegen und das FESPI wird genau das gleiche zu seinen Constituents sagen. Wahrscheinlich, wir hatten gegenüber dem, was ihr erwartet habt, kommt es zu keinen großen Änderungen. Man ist ja immer eine Sache des Verkaufens letztendlich auch. Deswegen ist für mich die Gemengelage ein ganz wichtiger Punkt, auch um die potenziellen die potenziellen Konsequenzen abschätzen zu können.
Naja, nun ist, weil Sie sagten, Sie haben eingangs die Frage schon in den Raum gestellt, als wir eingangs über die Ausgangslage sprachen, da stehen erstmal Unterschiede im Raum, wie weitgehend sie auch sind und ob man sich jetzt bei den Unterschieden auf die linke oder die rechte Seite gemeinsam schlägt. Da kommen wir ja jetzt erst hin. Und da kann man natürlich noch nicht, sagen wir mal so, natürlich könnten beide es verkaufen und sagen, wir haben uns durchgesetzt. Aber letztlich ist es ja so, dass die Boards gemeinsam diskutiert haben und auch gemeinsame Beschlüsse gefasst haben und auch die Schlussfolgerung, wessen bisherigen Regelungen sich nun mehr oder weniger ändern, haben sie ja auch gemeinsam getroffen. Und es ist in der Tat so, dass beide das so sehen, dass sich die IFRS 9 Regelungen kaum ändern. Und jetzt könnte ich sagen, und weil man sich darauf geeinigt hat, wird es darauf hinauslaufen, dass man allenfalls in den Application Guidances etwas anpasst. Aber das Grundprinzip bleibt nach IFRS 9 das gleiche, während die FESPI-Vorschläge bisher anders waren. Und selbst das Grundprinzip nach den FESPI-Deliberations nun angepasst wird.
Genau, aber so hatte ich Sie eben vorher nicht verstanden. Als ich gefragt habe, ob es Application Guidance geben wird, war doch eher die Meinung, dass es wahrscheinlich nicht eine Application Guidance sein wird, sondern dass man nochmal in den Standard reinfasst. Das ist ja wiederum eine andere
Aussage. Also ich will, vielleicht habe ich Sie missverstanden, aber die Frage ging darum, was der ISB vorhat, wenn er über das Kriterium nachdenkt. Und da habe ich gesagt, also im Zweifel, wenn es auf eine Angleichung hinausläuft, im Zweifel ändert er das Grundprinzip, um sich zu einigen. Dass er es nun nicht getan hat, ist Ergebnis der Besprechung. Also der ISB hatte beabsichtigt, das Kriterium zu diskutieren, um sich anzugleichen. Es hätte auch auf eine Änderung des Kriteriums hinauslaufen können. Deswegen habe ich gesagt, es geht nicht nur von vornherein um Application Guidance.
Wir sind aber doch absolut klarerweise in einem Tentative-Stadium. Natürlich kann man sagen, man hört jetzt die Flöhe husten oder wie auch immer, und man muss auch sagen, wäre den Anfängen oder wie auch immer, aber wir haben schon einige Pirouetten gesehen, und also man muss vorsichtig sein, man darf jetzt nicht in Ferien fahren und sich in 3 Monaten wundern, dass sie woanders sind, als man sie in Erinnerung hat, aber also überbewerten kann man es auch.
Vielleicht habe ich es auch gerade überbewertet. Wir werden das eng beobachten.
Ja? Müssen. Ja. Okay, dann würde ich vielleicht ganz kurz noch zu dem zweiten und dritten Punkt was sagen, und dann kommen wir mal zu dem, ich sag mal, zur Zusammenfassung des Ergebnisses. Bei bedingten Cashflows hat der ISB zunächst mal diskutiert, dass variable und bedingte Cashflows nicht das gleiche ist. Also der Unterschied ist, dass bei Variablen hängt von der Zinsbasis nicht ab, ob Cashflows gezahlt werden, sondern nur die Höhe. Während bei bedingten Cashflows also durchaus auch das Ob eine Rolle spielt. So, und jetzt kommt es darauf an, dass bei bedingten Zahlungen die Cashflow-Höhe variieren kann in Abhängigkeit von einem bestimmten Ereignis, aber es kommt nicht darauf an, dass es ein Ereignis gibt, was die Höhe der Zinscashflows ändern kann, sondern nur, ob die Höhe nach wie vor einen Zinscharakter darstellt, im Sinne dieser Definition, oder aber ob die Cashflows keinen Zinscharakter mehr haben. Das ist hier genau der Unterschied. Und es wurde auch noch darüber diskutiert, ob die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ereignis eintritt oder nicht, eine Rolle spielt. Wurde gesagt, nein, es spielt keine Rolle, sondern wenn das Ereignis an sich geeignet ist, die Zahlungen so zu verändern, dass sie keine Kompensation für Zeitwert und übernommenes Risiko mehr darstellen, ist die Definition nicht mehr erfüllt. Amortized-Cost-Bewertung funktioniert nicht. Zum dritten Punkt, Rückzahlungs- oder Verlängerungsoptionen, wurde bestätigt, was in IFRS 9 schon steht, dass Rückzahlungen an sich erstmal kein Hindernisgrund sind. Es kommt darauf an, ob die vorzeitige Rückzahlung immer noch sozusagen im Wesentlichen die Summe der Cash, der Zins- und Nominalzahlung ist. Und wenn das der Fall ist, dann ist also auch eine vorzeitige Rückzahlung kein Hindernis für die Amortized-Kostenbewertung. Wurde dann überlegt, wie man mit dem Gegenteil, mit Verlängerungsoptionen umgeht, und sind sich beide einig gewesen, dass diese mit Sicherheit spiegelbildlich zu behandeln sind. Mit anderen Worten, es soll im Ergebnis genau das Gleiche passieren, wenn man dieses Prinzip anwendet, dass, und jetzt wird es vielleicht etwas schwierig, wie es dann genau anzuwenden wäre, aber die reine Logik, ob ich einen 10-Jahres-Vertrag nach 5 Jahren kündige oder einen 5-Jahres-Vertrag auf 10 Jahre verlängere, weiß die gleiche, es soll im Ergebnis das Gleiche rauskommen. Die Boards haben an der Stelle noch nicht darüber diskutiert, wie das Prinzip, wenn vertragliche 10-Jahres-Zahlungen nach 5 Jahren zurückgezahlt werden und die Zahlungen insgesamt im Wesentlichen dem entsprechen, wie man das anwenden müsste, wenn man einen 5-Jahres-Vertrag auf 10 Jahre verlängert, wo ja das 6. bis 10. Jahr nicht von vornherein festgelegt ist, wo man dann sozusagen den Vergleich anstellen könnte. Aber zumindest die Idee ist wahrscheinlich naheliegend, da sind sich einig, es sollte keinen Unterschied machen. Damit fasse ich das so insoweit kurz zusammen. Also bei bedingten Cashflows, die von einem Ereignis abhängig sind, kommt es darauf an, ob die Zahlungsströme nach Eintritt des Ereignisses immer noch den Zinscharakter haben. Bei Klauseln ist es so, wenn der wirtschaftliche Zusammenhang zwischen Zins und Nominal nicht signifikant verändert wird, ist die Amortized-Cost-Bewertung immer noch möglich, das Kriterium erfüllt. Und bei Rückzahl- und Verlängerungsoptionen, wie ich eben sagte, wenn also trotz bei Ausübung der Option die Zahlungsströme im Wesentlichen die gleichen sind. Und jetzt komme ich auf Folie 14, das ist dann auch das Letzte dazu, zu der Schlussfolgerung, die die Boards getroffen haben. Beim allgemeinen Kriterium ist nach deren Verständnis für IFRS 9 nur eine Ergänzung notwendig in Bezug auf diese Modifications, das heißt in Bezug auf diese sogenannten Klauseln, die den Zusammenhang zwischen Zinszahlungen und Nominalzahlungen beeinflussen können. In Bezug auf die bedingten Cashflows sind die Beispiele, die IFRS 9 hat, sind an bestimmten Stellen eben anzupassen, wie festgestellt. in Bezug auf Rückzahlungsverlängerungsoptionen ist die Guidance nicht anzupassen. Während in der Konsequenz für den FASB größerer Anpassungsbedarf besteht. Ich habe jetzt für unsere Zwecke, das ist nichts, was der ESB diskutiert hat, nochmal aufgelistet, welche Details möglicherweise noch offen sind, die dort nicht abschließend besprochen werden. Ich lasse das aber mal so dahingestellt, denn wir wissen ja, die Diskussionen sind noch nicht zu Ende. Damit gibt es an sich mehr nicht zu berichten über das, was ESB und FASB bisher erörtert haben. Wie schon gesagt, in diesem Monat geht es nicht weiter. Das heißt, erst in der April-Sitzung wird dann möglicherweise das nächste Thema Splitting oder Business Model wird dann auf der Tagesordnung sein.
Vielleicht noch eine politische Frage jetzt, wenn es heißt, die Boards gehen wieder näher aufeinander zu. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie da einen Einblick haben, Herr Groß, oder vielleicht auch Sie, Frau Knorr, sonst haben. Gibt es da, ich meine, man weiß die Antwort natürlich nicht, aber ist es so eine von den üblichen, sowas, was wir so alle 6 Monate beobachten, dass die Boards sagen, jetzt arbeiten wir enger zusammen und dann ist es 2 Monate später doch wieder vorbei oder wie bei Leasing, dass man sozusagen bis, wie hat sagt Herr Jan so, wir wollten eigentlich den Standard verabschieden und dann ist er aber komplett zerbrochen in der letzten Sitzung. Gibt es irgendwelche Indikationen, gibt es einen Druck von außen, sage ich mal, der zu einer Disziplinierung der Boards führt? Sind die G20 nochmal gekommen und haben gesagt, ihr bringt uns in einem halben Jahr den finalen Standard und zwar jointly zusammen? Das wäre die einzige Chance aus meiner Sicht, dass man da kurzfristig eine Konsenslösung finden wird. Oder was hatten oder warum sollten wir Hoffnung haben, dass es jetzt anders ist?
Ich habe keine. Sind wir ja gestern einmal so ungefähr am Kalender entlang gegangen beim IFAS Advisory Council, wir waren mit EFRAG beim IASB. Es wird teilweise nicht thematisiert, steht nicht auf der Tagesordnung und es wird dann auch beim Kaffeetrinken so ungefähr nicht unbedingt thematisiert. Ich hoffe oder gehe mal davon aus, dass wir in Kuala Lumpur vielleicht ein Stückchen weiterkommen, weil da dann auch zum Beispiel eben die Länder stärker vertreten sind, die schon anwenden, wo wir ja auch in den Sitzungen, in den vorherigen Sitzungen immer schon mal darauf eingegangen sind, was denn Hongkong zum Beispiel, die haben sich da mal als Federführer bezeichnet, eingesammelt hat, wo sie Application-Themen haben, weil sie es eben schon anwenden. Aber an der Front ist es auch im Moment erstmal wieder ruhiger geworden. Aber es ist... Vielleicht, das ist jetzt so explizit noch nicht erwähnt worden, natürlich auch das Thema, dass sie mit den Versicherungskontrakten überlegen, wie sie damit weiterkommen, wo aber viele Diskussionen stattfinden, aber so richtig ein Konzept, das jetzt sind jetzt die 5 Schritte, die wir noch machen müssen und die verteilen wir über die nächsten 4 Wochen wie folgt, auch noch nicht erreicht ist.
Also bei Versicherungen ist schon ein bisschen Tempo reingekommen. Es gab auch Hintergrundgespräche von verschiedener Seite, auch mit Herrn Hugerfors direkt. Und es gab wohl sehr positive Signale. Kompromissbereitschaft, denke ich mal, von allen Seiten. Es wird größer und von daher die Hoffnung, dass es dann vielleicht bis zum Ende des Jahres doch wieder zu einem neuen finalen Vorschlag kommt. Ich sage jetzt betont Ende des Jahres, denn es steht ja noch 2. Halbjahr im Zeitplan, aber das hatten Sie ja vorher schön gesagt, Herr Große, auch Dezember ist noch 2. Halbjahr und da sieht es im Moment mehr in die Richtung aus, aber da, wenn wir beim Insurance-Projekt auf die Convergence sehen, ja, das sind natürlich auch eine ganze Menge offene Felder und die Frage, ob man das Projekt dann weiter aufhält, der Convergence willen, ist für mich nicht beantwortet.
Zur Zusammenarbeit ist vielleicht der richtige Ausdruck. In Sachen Versicherungskontrakten werden die Rufe lauter zu sagen, auf den FASB warten ist nicht. Dass das misslich ist, irgendwo ist klar, überhaupt keine Frage. Dass aber auf der anderen Seite auf den FASB zu warten, der ja noch einen Exposure Draft überhaupt rausbringen muss und der auch an vielen Stellen da woanders ist oder wie auch immer, da werden die Rufe doch sehr viel deutlicher, dass man sagt, also der Rest der Welt hätte jetzt gerne mal einen Versicherungsstandard und wenn der FASB meint, 5 Jahre hinterher zu hinken. Es hat aber natürlich eben diese Verknüpfung mit den Finanzinstrumenten und die ist ja nicht unwesentlich und insofern eine Großbaustelle.
Vielleicht nur zu der Konvergenzthematik, da hat bei dem Treffen mit EFRAG Hans Hogerforst gesagt, also im Grunde haben wir eine Konvergenz dann, wenn wir mal ein IFRS für Versicherungsverträge haben. Das ist schon mal ein Schritt, das ist vielleicht ein bisschen Hinweis darauf, dass nicht gewartet wird, weil wir haben ja im Moment in IFRS überhaupt keine Regelung. Und zum anderen, das wird wohl Dezember, weil das wurde auch so ein bisschen angedeutet, dass Ende des Jahres tatsächlich Ende des Jahres heißt.
Wäre das der richtige Zeitpunkt, die Mittagspause beraumen? Das heißt, wir sind nur etwas hinter der Zeit. Sollen wir um 12.45 Uhr weitermachen? Bis dann.